Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Der 15. August ist ein besonderer Tag und daher unterbricht der Sondertag aus gutem Grund die Sommerpause und meldet sich zurück. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe zum Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel. Bei uns in Tirol besser bekannt als Mariä Himmelfahrt oder Hoch unser Frauentag. Es ist eines der ältesten Marienfeste der Christenheit und geht zurück auf die Überzeugung der Glaubenden, dass nach dem Tod von Maria, der Mutter Jesu, nicht nur ihre Seele, sondern auch ihr Körper im Himmel aufgenommen wurde. Ist sie also irgendwo da oben über den Wolken oder schauen wir da ganz in die falsche Richtung? Gibt es den Himmel überhaupt oder ist er im Grunde nur eine urmenschliche Sehnsucht nach einer rundum heilen Welt? Zu diesen und anderen Fragen darf ich zum Glück wieder einen Theologen begrüßen, der uns schon mehrere Male mit seinen Überlegungen überrascht und bereichert hat. Es ist Christoph Amor aus Bozen, der als Professor für dogmatische und ökumenische Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen lehrt. Vielen von uns ist er auch bekannt durch seine geistliche Kolumne im Dolomitenmagazin. Herzlich willkommen also, lieber Christoph, zu einer himmlischen Spurensuche und zu einem Thema über das, wie du im Vorgespräch gesagt hast, über das wir viel zu wenig reden.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, Christoph, ich habe gleich die erste Frage. Warum denken wir beim Himmel so oft an Wolken, Harfen und Engel?
Ich vermute, das hat mit dem zu tun, was man manchmal die Verhexungen durch die Sprache nennt, und zwar im Deutschen. Wenn wir den Begriff Himmel verwenden, dann fallen uns ja zwei Bedeutungen ein. Zum einen das Firmament, der blaue Himmel in Südtirol, meistens ist er ja blau, mit den Wolken, den Wetterphänomenen. Und zum anderen Himmel, derselbe Begriff, meint etwas völlig anderes, nämlich eine religiöse Wirklichkeit. Und weil wir für zwei verschiedene Dinge denselben Begriff verwenden, kommt es vermutlich daher, dass wenn man jemanden spontan fragen würde, wo ist denn der Himmel jetzt im religiösen Sinn, würden die meisten wahrscheinlich mit dem Finger nach oben zeigen. Und dieselbe Frage anders gestellt, wo ist die Hölle, würden viele sagen, naja, ganz klar unter unseren Füßen. Ja. Also das dürfte wahrscheinlich mit dieser Vorstellung zu tun haben, der Himmel, den man sich gerne auch anschaulich vorstellt, dass man dann den irgendwo lokalisieren möchte. Das war in der christlichen Tradition ja auch über Jahrhunderte so, dass der Himmel ein Ort ist, irgendwo über unseren Köpfen.
Ja, aber da trägt ja auch die christliche Kunst bei. Nicht? Und ich denke zum Beispiel, die Darstellung von Christi Himmelfahrt ist Jesus, der so wie eine Rakete aufsteigt, oder auch Maria Aufnahme in den Himmel, da geht's auch hinauf zu den Wolken.
Nicht? Genau. Manche kritisieren das ja schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten und sagen, diese Vorstellungen von Himmelfahrt, die setzen ein antikes, mehrstöckiges Weltbild voraus, ein Weltbild, das in der Antike noch gängig und auch plausibel war, aber das heute nicht mehr unseres ist. Von daher denke ich, tut die Kirche gut, und sie macht es ja auch schon seit vielen Jahrzehnten, eine Übersetzungsarbeit zu leisten. Und wenn man heute zum Beispiel in den Katechismus schaut und nachschlägt, was wird denn dort unter Himmel verstanden, dann ist nicht mehr von einem Ort die Rede, sondern von einem Zustand. Und dieser Zustand wird dann beschrieben als eine vollkommene Glückseligkeit. Und dann kommen wunderschöne Bilder, Umschreibungen, dass man sagt, zunächst einmal im Himmel geht es dem Menschen gut. Also das Glück ist die vorherrschende Eigenschaft im Himmel. Und dieser glückselige Zustand, ein etwas altmodisches Wort, aber ich denke, jeder versteht, was damit gemeint ist, der ist übernatürlichen Ursprungs. Also der Grund, warum wir glücklich sind im Himmel, das hat letztlich mit Gott zu tun. Also das, was uns im Himmel glücklich macht, das ist zunächst bildlich gesprochen, wir sind am Ende unseres Lebensweges angekommen, und nochmals bildlich gesprochen, wer erwartet uns, wer nimmt uns jetzt gleichsam in die Arme? Es ist unser Schöpfer, es ist Gott.
Also diese theologische Sicht des Himmels ist etwas ganz anderes. Könntest du das noch näher beschreiben?
Ja, gerne. Früher hätte man den Himmel, die Hölle lokalisiert und gesagt, das ist gleichsam ein abgegrenzter Raum irgendwo über uns oder unter uns. Und heute würde man sagen, der Himmel ist eigentlich ein Zustand im Sinn von, es beschreibt eine Beziehung, und zwar eine gelingende Beziehung. Anders formuliert, ich stehe in der Beziehung, zu der Gott oder in der ich zu Gott stehen sollte, im Idealfall. Es ist ein gelingendes Leben. Oder anders formuliert, ich bin in dem Ausmaß glücklich, dass keine Luft nach oben mehr bleibt. Und deswegen sagt die Tradition etwas präziser, es ist eine vollkommene Glückseligkeit, also nicht nur relativ. Und wir wissen ja alle in unserem Alltag, wir sind so lange glücklich und zufrieden mit dem, was wir haben oder sind, solange wir nicht den Blick über den Gartenzaun zur Nachbarin und zum Nachbarn werfen. Im Himmel, müsste man sagen, ist nicht nur ein relatives Glück, sondern ein absolutes Glück erreicht. Das heißt, dem Menschen fehlt nichts mehr. Jede Sehnsucht ist zum Erliegen gekommen, und von daher dieses wunderschöne Wort von Augustinus, wo Augustinus sagt, das Leben des Menschen kennzeichnet sich oder zeichnet sich aus durch eine Sehnsucht, unruhig ist unser Herz, und dann kommt der Beistrich und dann fährt Augustinus fort, bis es ruht in dir. Und dieses bis es ruht in dir, das beschreibt eigentlich christlich, was es bedeutet, im Himmel zu sein. Das Herz kommt zur Ruhe, weil es angekommen ist.
Ist das jetzt ein Zustand, es gibt ja das bekannte Lied, wir kommen alle, alle in den Himmel. Ist das ein Zustand, der auf jeden Menschen erwartet?
Sagen wir so, die christliche Tradition hofft für jeden Menschen, und sie macht dies nicht zuletzt aus urbiblischen Gründen. Wir haben im Neuen Testament einige Stellen, die da lauten, dass Gott sich wünscht, dass jeder Mensch sich bekehrt, dass Gott sich die Seligkeit für jeden Menschen wünscht. Aber in der christlichen Tradition hat man immer auch die Freiheit des Menschen betont und darauf hingewiesen, dass Gott diese freie Entscheidung des Menschen respektiert. Also anders formuliert, ein Nein ist für Gott ein Nein. Wenn ein Mensch, aus welchen Gründen auch immer, aber man könnte sich vorstellen, dass jemand diese Gemeinschaft nicht möchte, dass Gott das respektiert, und insofern würde die Kirche sagen, wir hoffen, dass jeder in den Himmel kommt, aber wir wissen es nicht. Das ist etwas, das nur Gott wissen kann, beziehungsweise der Einzelne, die Einzelne, aufgrund ihres Beziehungsstatus, der mit Gott dann besteht.
Nun besagt ja das Fest Maria Himmelfahrt, dass nicht nur die Seele der Gottesmutter Maria in den Himmel, in den himmlischen Zustand gekommen ist, sondern auch ihr Körper. Hat das für uns Menschen eine Bedeutung?
Ja, und zwar würde ich sagen, eine große eigentlich. Zunächst einmal glaube ich, um die ganze Tiefe dieses Dogmas zu verstehen, tut man gut, ein wenig in die Geschichte zurückzugehen. Auch da ist es sinnvoll, den Hintergrund, den theologischen Hintergrund der Dogmatisierung zu sehen. Das Dogma wird ja 1950 erlassen, und das ist natürlich ein dunkles Jahrhundert, gerade zu Ende, könnte man sagen. Der Zweite Weltkrieg ist noch nicht lange vorbei. Ein Krieg, der Tausende von Menschen durch die Knochenmühle geschickt hat. Da wurden Körper zerfetzt, verstümmelt, vergast. Und jetzt kommt die Kirche und sagt, kurze Zeit danach, wir sind davon überzeugt, und wir machen das jetzt exemplarisch fest an der Gottesmutter, die ja Mensch ist wie wir, ein zwar ganz besonderer Mensch, aber Mensch wie wir. Wir sagen jetzt von Maria, dass alles, was diesen Menschen Maria auszeichnet, also auch ihr Körper, ist vollendungsfähig und würdig, vollendungswürdig. Und insofern setzt die Kirche damals einen sehr starken Akzent. Die Körperlichkeit ist etwas Positives, die Körperlichkeit gehört zum Menschsein dazu. Und wenn Gott den ganzen Menschen erschaffen hat, dann wird Gott auch den ganzen Menschen vollenden. Also nicht nur die Seele, sondern auch den Körper. Das war damals ein wichtiger zeitgeschichtlicher Akzent. Und theologisch der Hintergrund, den wir inzwischen so nicht mehr präsent haben, vielfach ist der, dass die traditionelle Jenseitslehre oder die Vollendungslehre der katholischen Kirche ja normalerweise davon ausgeht, wir sterben Und dann kommt unsere Seele in das sogenannte individuelle oder besondere Gericht. Und dann wird über die Seele zunächst einmal und ihren weiteren Verbleib im sogenannten Jenseits entschieden. Währenddessen bleibt der Körper, bildlich gesprochen, auf der Erde zurück und wird mit der Seele erst dann wieder am sogenannten jüngsten Tag, also am Ende der Geschichte, wenn Jesus dann wiederkehrt, dann werden die 7 Posaunen von Jericho bildlich erschallen. Aber wie gesagt, die Seele durchläuft zunächst einmal alleine. Eine Zeit ist jetzt der falsche Ausdruck, weil man traditionell sagt, im Jenseits gibt es keine Zeit mehr. Aber zunächst einmal, Himmel, Fegefeuer oder Hölle sind Zustände, die nur die Seele allein betreffen. Und bei Maria macht jetzt die Kirche, und darin besteht eigentlich ihr Vorrecht, ihr Privileg, da würde die Kirche sagen, weil Maria eben in einem so innigen Verhältnis zu Jesus steht, wird ihr das Privileg zuteil, dass sie sofort im Augenblick ihres Ausscheidens oder Hinscheidens aus dem irdischen Leben auch mit dem Körper sofort aufgenommen wird in den Himmel, während die anderen Menschen gleichsam noch ans Ende der Zeit warten müssten.
Aber wir sind im Himmel nicht irgendwas, sondern wir persönlich. Also
genau. Deswegen, wir tun uns heute ein wenig schwer mit dieser Aufteilung des Menschen in, da ist die Seele, da ist der Körper, das klingt uns ein wenig so nach dem Lego-Baukasten-Prinzip, dass wir sagen, bin nicht ich als Ganzer meine Seele. Da hat das Christentum, denke ich, auch so ein wenig eine Altlast aus der griechischen Philosophie, wo man sagt, der Mensch ist eigentlich nur seine Seele und der Körper ist so ein Anhängsel wie eine Rakete, die man nur braucht, um ins Weltall zu kommen, aber darauf kommt es nicht an. Deswegen versucht man auch hier in der Theologie wieder jetzt zu übersetzen und würde sagen, was die Kirche mit dem Dogma der Aufnahme Mariens meint, ist, wenn man betont mit Körper und Seele, dann würde man modern sagen, alles, was Maria auszeichnet, ihre ganze Person, ich würde hinzufügen, auch ihre ganze Lebensgeschichte, ist von Gott gerettet worden und wird von Gott vollendet. Und das nennen wir eigentlich leibliche, körperliche Auferstehung. Wie das dann aussieht, wie das dann auch von Gott bewerkstelligt wird, wenn wir ehrlich sind, wir wissen es nicht. Wir haben nur ein Bild, das ist das Bild, das Paulus im Korintherbrief verwendet, im Neuen Testament. Das kennen viele, die einen Garten haben, wenn Paulus sagt, wir legen ein kleines Samenkorn in die Erde. Und wundern uns, dass einige Zeit später aus diesem Samenkorn etwas scheinbar völlig anderes hervorwächst. Und so ähnlich sagt Paulus, was wir in die Erde, ins Grab, in den Sarg legen, das ist etwas Sterbliches. Und was Gott daraus auf oder damit machen wird, auferwecken wird, das ist etwas Unsterbliches. Mehr haben wir, wenn wir ehrlich sind, nicht.
Da muss ich aber noch was anfügen. Zu unserer Lebensgeschichte gehören ja auch Menschen, die vor uns gestorben sind. Und wir machen uns da die Hoffnung, dass wir sie im Himmel wiedersehen. Ist diese Hoffnung begründet?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist eine gläubige Hoffnung, das muss man ganz nüchtern sagen. Es ist kein Wissen. Es gibt zwar in der Tradition des Christentums immer wieder solche Berichte über vermeintliche Jenseitsreisen, wo Menschen erzählen, sie hätten einen Blick ins Jenseits geworfen, sie hätten gleichsam Gott ins Fenster geschaut und sie wüssten, wie es da drüben aussieht. Oder manchmal auch Menschen, die von Nahtoderfahrungen erzählen und sagen, da bin ich am Ende dieses Lichttunnels dann meinen Lieben begegnet. Da bin ich etwas skeptisch und würde sagen, der deutsche Begriff Nahtoderfahrung sagt ja, es sind Erfahrungen, die nahe an der Todesgrenze, aber vor dem Tod und nicht jenseits des Todes gemacht wurden. Trotz allem, ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, als gläubiger Mensch, dass es ein Wiedersehen geben wird. Wenn jemand mir dann vorwirft, das ist naiv, das ist Wunschdenken, dann würde ich sagen, ob es das ist, weiß ich nicht. Aber wer mich dafür kritisiert, kann auch den Gegenbeweis nicht erbringen. Und ich würde sagen, ähnlich wie Rudi Carrell, lass dich überraschen. Am Ende des Lebens werden wir sehen, wer recht hat. Und die christliche Tradition hätte nicht zuletzt mit dem Hinweis auf die Auferstehung Jesu gute Gründe auf Ihrer Seite, um zu sagen, es ist eine nicht naive Hoffnung, sondern eine gut begründete Hoffnung. Und eine Hoffnung, die zutiefst der menschlichen Sehnsucht entspricht. Und ich denke, dieser tiefen Sehnsucht des Menschen, der darf man auch ein Stück weit trauen.
Nun spielt der Himmel, früher spielt er im Leben vor allem der gläubigen Menschen eine ganz große Rolle, den Himmel erreichen, das war praktisch das Lebensziel. Der Dichter Heinrich Heine hat einmal anscheinend geschrieben, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Tun wir gut daran oder tun wir uns das Schlechtes, wenn wir sagen, ach, der Himmel kann warten und man sieht dann ja.
Sagen wir so, wenn Heine sagt, den Himmel überlassen wir lieber den Spatzen, dann hat er ein Stück weit recht, wenn man denkt, dass es Einstellungen im Christentum auch heute noch gibt, die sagen, das eigentliche Leben beginnt erst nach dem Tod und das Leben vor dem Tod ist gleichsam nur das Jammertal, das man durchstehen muss, das man erleiden muss, wo man auch geduldig sein muss, alles ertragen muss, zu allem Ja und Amen sagen muss, weil das Eigentliche beginnt ja danach. Dann würde ich sagen, Vorsicht, wir müssen aufpassen, dass wir Gottes gute Schöpfung hier nicht schlecht machen. Es gibt die urchristliche Verheißung, dass dieses Leben auch vor dem Tod durch und durch lebenswert ist und auch sehr, sehr viel Schönes zu bieten hat. Insofern hätte Heine recht, wenn jemand zu leben hier und jetzt vergisst und mit zwei Augen immer schon auf den Himmel schielt, dann würde ich sagen, lass den Himmel lieber warten und vergiss nicht, hier und heute zu leben. Auf der anderen Seite würde ich Heine aber widersprechen und würde sagen, ein Bewusstsein, dass unser Leben hier auf Erden nicht alles ist, täte unserer modernen, wohlstandsgesättigten westlichen Gesellschaft sehr gut. Und zwar deswegen, weil wir oft dazu neigen, sprichwörtlich den Himmel auf die Erde herunterziehen zu wollen und zwischen Wiege und Bahre möglichst viel erleben wollen, uns dann in einem permanenten Erlebnisstress befinden und permanent ein Stück weit auch unzufrieden sind, weil wir uns selbst und das Leben überfordern. Nach dem Motto, ist das schon alles? Es muss doch mehr als alles geben. Und unter dieser Rücksicht ist es eine sehr gelassen machende, das Leben auch entschleunigende, zu einer inneren Freiheit verhelfende Einstellung, dass der Christ, die Christin wissen kann, ich kann dieses Leben in vollen Zügen genießen und weiß aber trotzdem, es gibt noch etwas anderes, es gibt noch mehr als das hier und ich bin nicht darauf angewiesen, dieses Leben wie eine Zitrone bis zum letzten Tropfen auszupressen, sondern ich kann auch gelassen ein Stück weit loslassen, verzichten, Rücksicht nehmen und das sind Einstellungen, die unserer Gesellschaft heute meiner Meinung nach sehr gut tun würden.
Es wird uns also, wie du sagst, nicht gelingen, den Himmel auf Erden zu holen, aber es gibt hier auf Erden schon einen Vorgeschmack vom Himmel. Würdest du mir da zustimmen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke, die Bilder, die auch die Heilige Schrift, die Bibel für den Himmel verwendet, sind aus unserem Alltag gegriffen. Da wird der Himmel verglichen mit einem Festessen oder mit einer Hochzeit oder mit Momenten in einem Garten, also mit schönen, tiefen Momenten, wo das Leben sich verdichtet, wo Menschen sagen würden, nehmen wir das Fest, da feiern wir das Leben, da genießen wir zu sein. Da stellt sich zum Beispiel auch die Frage, warum lebe ich? Die stellt sich auf einem gelingenden Fest nicht mehr. Und diese Momente, wo das Leben sich verdichtet und wo man sagen würde, es ist gut, dass ich bin, es ist gut, mit euch zu sein, wir genießen, wir freuen uns gemeinsam des Lebens, das sind natürlich Erfahrungen, die hier auf Erden hoffentlich immer mal wieder möglich sind und die so etwas wie einen Vorgeschmack des Himmels uns schenken können.
Da bin ich jetzt bei der persönlichen Schlussfrage. Was ist für dich so ein Stück Himmel?
Ich würde den Himmel vor allem über zwei Erfahrungen versuchen zu buchstabieren oder mich dem anzunähern. Das eine wäre schöne Naturerfahrungen, wo ich sage, da bin ich ganz bei mir oder beziehungsweise in der Natur, habe ich den Eindruck, da kann ich so sein, wie ich bin. Ja. Und das zweite sind Momente, wo ich Musik ganz bewusst und aufmerksam höre und wo ein Stück weit, und auch das ist ja eine Redeweise in der Tradition für den Himmel, wo die Zeit stehen bleibt und man ganz im Augenblick lebt und wo man den Eindruck hat, ich bin im Augenblick angekommen, ich schiele nicht in die Zukunft und denke mir, was kommt noch alles auf mich zu. Ich bin auch nicht irgendwie mit einem Auge in der Vergangenheit und denke mir, schade, was ich vielleicht wieder verloren habe, sondern ich bin ganz hier und bin froh, jetzt hier zu sein. Also das sind so zwei Zugänge. Wie es dann sein wird, da lassen wir uns überraschen, aber aus christlicher Sicht würde ich sagen, der Himmel ist etwas, auf das man sich zutiefst freuen kann.
Ja, mit diesem freudigen Ausblick möchte ich dieses Gespräch auch beenden. Lieber Christoph, du hast wieder bewiesen, dass wir von einem fast weltfernen, sperrigen Dogma und einem Fest, das vielleicht wenig zu sagen hat, mitten hineinkommen in unser tägliches Leben und dass wir da wertvolle Impulse auch für unseren Alltag mitnehmen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Ich möchte noch an dieser Stelle wieder mal hinweisen, Philosophisch-Theologische Hochschule, wenn Sie mit Christoph mehr diskutieren wollen, wenn Sie intensiver über solche große Themen, über Gott und die Welt nachdenken wollen, ich kann Ihnen nur ein Studium der Theologie empfehlen. Es muss nicht das Vollstudium sein, es gibt auch die Möglichkeit, als Gasthörerin oder Gasthörer dort zu sein. Dies an dieser Stelle noch einmal diese Empfehlung. Danke, lieber Christoph. Ich wünsche dir ein Stück vom Himmel im Leben und ich freue mich natürlich wieder, wenn du mal beim Sondertag zu Gast bist.
Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns spätestens dann im Himmel wieder gemeinsam.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Zeit finden und eine Anregung auch zum Hochfest Maria Himmelfahrt möchten, dann bleiben Sie bitte dran. Es gibt dann noch einen kurzen Kommentar. Herzlich willkommen auch zum zweiten Teil dieses Podcasts, bei dem ich Ihnen einen Gedanken zum Hohen Marienfest in der Mitte des Sommers mitgeben darf. Von Neujahr bis Silvestertag, von Weihnachten über Ostern bis Allerheiligen, Christinnen und Christen feiern gewissermaßen das ganze Jahr. Und das heißt ja nicht umsonst feiern. Diese ganzen Feste wollen die Freude in uns wecken. Jedes Jahr immer aufs Neue. Ich weiß aber nicht, ob bei Ihnen Freude aufkommt, wenn am 15. August gefeiert wird, dass das Grab der Gottesmutter Maria leer war, weil auch ihr Körper in den Himmel aufgenommen wurde. Das können wir jetzt glauben oder nicht. Aber ich meine, dieses Hochfest kann auch uns persönlich sozusagen in Hoch- und Feierstimmung versetzen. Der bekannte Benediktiner und Bestsellerautor Arthur Anselm Grün fasst diesen Grund zum Feiern in einem treffenden Satz zusammen. Pater Grün schreibt: Wenn wir wie Maria mit Leib und Seele in den Himmel kommen, dann heißt das, dass alle unsere Erfahrungen in Gott hineingenommen werden. Der ganze Mensch mit seiner Sinnlichkeit wird in Gott hineingenommen. Soweit Pater Anselm Grün. Ich meine, er eröffnet damit in wenigen Worten einen grandiosen, kraftvollen Horizont. Das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel wird zum Bild dafür, dass alle unsere Lebensspuren, Freude, Schmerz, Beziehungen, Körperlichkeit nicht verloren gehen, sondern in Gottes liebende Umarmung übergehen. Das ist ein Gedanke, der richtig aufleben lässt. Alles, was wir je erlebt haben und noch erleben werden, jeder Sonnenaufgang, jeder Atemzug, jeder Schmerz, den wir durchgestanden haben, ist nicht einfach Staub im Wind. Das Fest Maria Himmelfahrt sagt, nichts von dem, was uns zutiefst ausmacht, geht verloren. Nicht nur unsere Seele, sondern unser ganzer Mensch mit Haut, Herz, Erinnerungen und Sehnsüchten wird in Gottes Wirklichkeit hineingenommen. Das ist eine unglaubliche, radikale Zusage in einer Zeit, in der vieles schnell weggeworfen und vergessen wird. Unser Leben ist so wertvoll, dass es für immer bewahrt und verwandelt wird. Der Himmel ist also nicht die Flucht aus dieser Welt, sondern er ist ihre Vollendung. Und so wünsche ich Ihnen zum Schluss einen Festtag mit dem wohltuenden Gedanken daran, dass er schon viele Stücke vom Himmel enthält. Damit danke ich für Ihre Zeit, die Sie dem Podcast gegeben haben, und ich freue mich aufs Wiederhören.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.